Willkommen in Folge 17, Teil 2. Hier werden wir all die Geschichten auflösen, die wir im ersten Teil angesprochen haben. Mein Benz und ich, vom Daily Driver zum Profi. Du fühlst dich jung und du hast Stil. Du suchst nach etwas Echtem aus Blech und Chrom. So etwas fährt man nicht, so etwas lebt man. Tag für Tag. Und wir zusammen sind mehr als nur Fans. Einfach nochmal irgendwie so von wegen poröse Reifen und sowas irgendwie vielleicht da nochmal so ein bisschen drüber sinnieren. Sag mal, du hattest doch irgendwie, fällt mir dabei nochmal gerade ein, mit dem Reifen von mir. Da hatte ich, das war nicht ersichtlich, dass der irgendwie porös ist. Und der ist halt auf der Innenseite fast komplett umzugerissen. Da hat sich aber die äußere Gummischicht von dem, an der Kaskade, von dem Stoff gelöst. Und in diesem Stoff, da ist ja wahrscheinlich dann auch nochmal dann nach dem Stoff Richtung Innenleben, sag ich mal, nochmal wieder Gummi. Da war da wohl nur ein relativ, in Anführungsstrichen, kleineres Loch. Also es war jetzt nicht der komplette Riss einmal um zu. Dann hätten wir ja sofort keine Luft mehr gehabt. Es war ja so, dass das massiv, aber es war schon recht massiv, dass also die Luft rauszischte, als wir dann Luft draufgepumpt haben, wieder auf den Reifen, als wir den Riss ja noch gar nicht gesehen hatten. Weil es war auch gar nicht ganz raus, die Luft. Also das war irgendwie ganz komisch. Du hattest ja irgendwie auch so eine Situation mit deinem Reifen, ne? So eine ähnliche, sag ich mal. Aber ich glaube, bei
ja,
dir
das ist schon was her. Ich hatte, habe mich gerade überlegen, das war beim Umzug. Ich hatte ja auch schon mal geschildert, dass man so schön viel in den 210er reinkriegt, in den Kombi. Und den haben wir damals ja auch zum Umzug benutzt. Wir sind tatsächlich gar nicht so weit weggezogen, immer quasi von Autobahnauffahrt, Stückchen Autobahn wieder runter. Und dann haben wir halt abends immer mal so ein paar Kartons und so hin und her transportiert, so auf dem Weg, wo man eh gefahren ist. Und da kann ich mich an eine Fahrt erinnern, das hatte ich dir ja dann auch geschildert, wo du mir Bescheid gesagt hattest. Da war ich auf der Autobahn gerade auf dem Weg nach Hause, also wieder retour in die noch aktuelle Wohnung und merkte dann halt, dass hinten rechts das Ganze so ein bisschen schwammig wurde. Und ja, du merkst es halt, ist ein Platter. Das Problem ist, dass genau an dem Autobahnstück, da ist kein Standstreifen und du musstest entweder mitten im Weg stehen bleiben, was ich als schlechte Idee empfand, oder weiterfahren. So, also bin ich halt mit diesem, ja, wirklich Platten noch von der Autobahn runtergefahren und ein Stück in die Stadt rein, also wirklich vom Autobahnzubringer quasi weg, an die erste Möglichkeit, wo ich halt stehen bleiben konnte. Und da sah mein Reifen so vom Gesamtbild auf der Innenfläche ähnlich aus wie deiner, aber halt noch viel, viel schlimmer. Also der war wirklich komplett einmal im Kreis aufgerissen und da war gar nichts mehr mit Luft. Also der war komplett platt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der ausgesehen hat, wenn ich nicht weitergefahren wäre, ob der da auch schon so extrem irgendwo aufgerissen war und dann einfach gar nicht viel schlimmer geworden ist durch das Weiterfahren oder ob das Ganze durch halt wirklich dann Reibung und Hitze und so weiter dann halt sich wirklich so verformt hat. Der war halt auch wirklich warm, als wir den runtergenommen haben.
Das war bei uns auch, ja.
Ja. Also und die Frage auch da, ist ja, ne, auch da an Bord des 210ers eigentlich der Wagenheber und das Reserverad. Ich war dann von der Autobahn runter, habe meine Freundin angerufen, ich wechsle mal eben die Reifen, bringe aber bitte einen Wagenheber. Der war nicht im Auto.
Ja, schön. Bei uns auch nicht. Aber tatsächlich ist das vielleicht wirklich so, dass der größte Hitzeabtrag oder die größte Hitzeentwicklung, besser gesagt, in der Kaskade ist, wenn der Reifen nicht optimal aufgepumpt ist? Kann das sein?
Könnte ich mir halt vorstellen. Also ich meine, man kriegt ja auch immer so eingetrichtert, so von wegen richtiger Reifenluftdruck und so weiter, ne? Weil er sich sonst halt verformen kann und du halt eine. Also wenn ich jetzt nochmal das Bild von deinem Reifen nehme, das können wir dann auch mal online stellen für unsere Zuhörer. Wenn ich mir halt vorstelle, wie der Reifen aussieht, wenn der jetzt wenig Luft hat und zusammengedrückt wird, dann wird ja quasi der Bereich, zumindest fast genau der Bereich, der bei dir gerissen war, ist ja das, der dann nach außen gedrückt wird. Mhm. Und dass der da dann einfach auch durch Reibung und so Energien aufnimmt, abbaut oder Energien ausgesetzt ist, wo der Reifen halt nicht für gemacht ist, das klingt für mich sehr plausibel.
Also ich denke, es ist ja so, die Felge ist am Auto verbaut und das war ja die Antriebswelle, also sprich Hinterachse. Mhm. Und die Felge, die reißt ja im Prinzip über die Kaskade die Lauffläche mit.
Ja.
Genau. Und wenn dann eben die ja irgendwie nicht vernünftig aufgepumpt ist, dann scheinen ja irgendwelche Kräfte die Kaskade. Ja, ich meine, das tut's ja auch, wenn es aufgepumpt ist, ne? Dass das einfach quasi über die dann die Lauffläche mitgenommen wird. Aber da ist wahrscheinlich mehr Spiel drin, wenn es eben nicht aufgepumpt ist. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist einmal um zu komplett mehr oder minder, sag ich mal, also dreiviertel gerissen, der Reifen. Und da aber offensichtlich hat sich auch das Gummi komplett von, was ich eben sagte, komplett von der Stoffschicht gelöst. Also dass da muss irgendwelche Kräfte müssen da gewirkt haben, dass das so gekommen ist. Und wir sind nicht auf der Felge gefahren. Also da war noch Luft drin. Die war noch nicht ganz raus, aber auf der Felge eben, wie gesagt, nicht. Und heiß war der Reifen, genau. Also er war ziemlich warm. Na, heiß will ich nicht sagen, aber er war ziemlich warm.
Der war ziemlich warm bei mir auch. Ja, ja. Darf ich nur was Klugscheißerwissen einwerfen?
Unbedingt.
Wir reden natürlich von der Karkasse, nicht von der Kaskade.
Verdammt. Habe ich Kaskade gesagt?
Ja.
Karkasse. Ich meinte Karkasse. Richtig, richtig. Mensch, da wollte ich mal einen Fachbegriff einführen und habe es auch noch falsch angewendet. Also das ist richtig peinlich jetzt.
Aber der Witz ist, das ist tatsächlich einer dieser Begriffe, den viele immer mal wieder verwenden. Das ist so wie, wenn einer ABS und das Antibremssystem nennt. Das ist einfach so irgendwie so ein geflügelter Begriff, den viele einfach so verwenden und der Meinung sind, das ist es halt einfach. Und bei Karkasse war ich eben am Überlegen, Karkasse, Kaskade, Moment. Hm. Aber auch da, wenn du in die Google-Suche reingehst und das KI-Ergebnis nimmst, guckst dir gar nicht an. Also tatsächlich, die Karkasse ist das tragende Gerüst eines Luftreifens. So steht es in Wikipedia drin, um einfach mal das vorzulesen. Und Kaskade ist der Begriff, den man ganz oft liest, der aber eigentlich nicht korrekt ist.
Nee, Kaskade weiß ich, ich bin ja, habe ja auch eine Vespa. Und da ist vorne vor die Nase, vor dem Schild, unterm Lenkrad, wo die Hupe drin sitzt. Das ist die Kaskade. Jetzt habe ich aber noch mal einen rausgehauen. Das ist definitiv richtig. Ha!
Okay, das glaube ich dir jetzt voll, fühle mich jetzt viel schlauer als vorher, weiß aber überhaupt nicht, welches Teil du meinst.
Das macht nichts.
Gut.
Können wir ja auch noch mal ein Bild beilegen für alle Hochinteressierten.
Du kannst aber, wenn du eine Heizungsanlage baust, ne, und die besteht aus mehreren Brennern, aus mehreren Energieträgern, die in Reihe gebaut sind, dann sind die in Kaskade geschaltet.
Ist nicht wahr. Ja, also jetzt wirst du gleich, weißt du auch gleich, was eine Kaskade ist.
Aber KI-Ergebnis, ne? Nee, Frage, so. Sind Reifen in der Vollkaskoversicherung mitversichert? Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Jetzt kann ich dir mal ein Bild, geht das hier? Mal sehen. Ach, shit, das sind ja X-Bilder. Bild kopieren. Und jetzt schicke ich dir das da mal rein. Das ist eine Kaskade.
I look.
Das ist vorne auf dem Beinschild, wo dann vorne der Vorderreifen quasi unten drunter sitzt. Kannst du dir vorstellen, wie es eingebaut aussieht?
Ich kann mir das sogar vorstellen, wie das lackiert aussieht.
Ja, das ist in der Tat etwas.
Also wenn ich mir das vorstelle, dass das rot lackiert ist, kann ich mir vorstellen, wie das in rot aussieht.
Ja, das ist auch verrückt, ne?
Ach, wir werden albern. Was für ein Quatsch. Um nochmal eben über den Reifen zu reden, ne? Also wir haben, der Reifen ist ja grundsätzlich, ist der ja aus mehreren Schichten, ist der ja zusammen vulkanisiert, dass du quasi ein Produkt hast. Und ganz außen ist halt die Lauffläche, wo das Profil drin ist. Darunter in der Regel ist so eine Gürteleinlage. Darunter wiederum eine Schicht, die nennt sich Wulst, die nach außen geht. Ne? Das ist das, was so quasi an die Felge rangeht. Und dann hast du ganz innen das, was wir eben angesprochen haben, diese Karkasseneinlage, die das Geflecht drin hat, das sind Metallfäden, Fasern, das kann je nach Reifentyp und Hersteller sind da verschiedene Sachen mal auch ausprobiert worden, ob das jetzt, ich habe mal was von Baumwollfasern verstärkt und sowas gelesen, aber bei dem ganz normalen damaligen Reifen hat man wie so ein Metallgeflecht da auch drin und weiß halt nicht, wie das in noch älteren Reifen ist oder wie das in einem ganz modernen Reifen jetzt aussieht, aus welchen Materialien, aber daraus sind so die verschiedenen Lagen dann zusammengebaut.
Kann man wunderbar an unserem Reifen sehen. Und das Foto, allerdings auf dem Foto kann man es nicht ganz so sehen, da sieht man es bei deinem besser. Aber das Foto von meinem Fauxpas können wir dann auch in die Shownotes mit reinpacken. Und
Genau,
von deinem auch.
das von meinem auch. Da gibt es auch eigentlich, soll es da einen Artikel geben, den wollte ich tatsächlich mal schreiben. Ich habe nur als Platzhalter dieses Bild mal hochgeladen mit dem Datum, dass ich das so quasi als Tagebucheintrag zu meinem Auto mal nachhalte. Da bin ich tatsächlich noch gar nicht zugekommen, da einen Text zuzuschreiben, aber das Bild können wir mindestens auf jeden Fall mal verlinken. Das ist ja gar kein Problem.
Jawohl. Und wenn jemand wissen will, was eine Kaskade ist, dann möge er das doch bei Google eingeben und dann weiß er das auch. Das müssen wir ja nicht unbedingt in die Shownotes packen.
Aber wenn du das möchtest, mache ich das.
Ja, das mach doch einfach mal. Sonst machen wir das. Das ist ja, wir sind ja Service, wir sind ja Dienstleister hier, serviceorientiert.
Ah, okay.
Da ich ja hier schon so einen Quatsch erzählt habe und Karkasse und Kaskade verwechselt habe, wie letztes Mal schon mit dem, was habe ich, Herakles-Schwert und Damokles-Schwert.
Ja, das ist mir aber damals gar nicht aufgefallen.
Mir auch nicht. Ich hab das auch noch völlig, ich habe das auch schon öfter gesagt. Also das tatsächlich, da war ich einfach komplett falsch gewickelt.
Aber weißt du, was auch eine Karkasse ist, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind? Wenn du einen Fisch auseinander nimmst und die Filets abschneidest und das Knochengerüst, also quasi das Skelett in Form von
Das
Gräten,
stimmt, das
das ist die
stimmt. Ja,
Fischkarkasse.
da hast du recht, da hast du recht. Weil ich habe früher mal im Fischgroßhandel gearbeitet und tatsächlich, ja, und tatsächlich, da
2 Jahre
gab's.
Frischfischverkauf.
Ach nee.
Ja.
Ja, siehst du. Also auf jeden Fall habe ich auch Fischfisch und Filet und eben auch Gansfische. Und da war tatsächlich das dann für Suppen und so weiter, diese Kaskaden
Ja,
nämlich auch
für einen
verkauft haben.
Fischfonds, genau.
Richtig. So, jetzt fällt es mir wieder ein. Kenne ich. So, das war nochmal ein kleiner Schwank aus unserer frühen Geschichte als Arbeiter.
Also du hast dann auch schon sehr viel unterschiedlichen Kram gearbeitet, höre ich raus. Das geht mir ja genauso.
Ja, ich habe auch schon ein bisschen was anderes gemacht. Ja.
Also nicht immer Podcast in Vollzeit, so wie heute.
Nein. Wir können ja gerne nochmal, wenn das irgendjemand interessiert, dem das dann privat schreiben, wie so unser Werdegang ist, aber ich glaube, das führt zu weit.
Ja, also das passt hier halt wirklich nicht rein. Also auch da bei mir, das wissen ja auch die meisten, die sich so ein, das klingt jetzt wieder voll eingebildet, aber ein paar, die sich schon mal so mit mir beschäftigt haben, wissen ja, was so meine Hobbys sind. Und die wissen ja dann auch, dass so der Autopart wirklich mein reines Hobby ist und ich da beruflich noch nie was mit zu tun hatte, auch gar nicht entfernt. So, ich habe weder Car-Detailing noch sonst was gemacht, und auch keine Autoreinigung, als es den Begriff Detailing noch gar nicht gab. Also wirklich, das ist so komplett weg. Da habe ich mich nie mit beruflich beschäftigt. Das waren immer völlig andere Dinge. Aber auch da war ich schon in verschiedenen Bereichen unterwegs und habe immer mal was anderes gemacht.
Ja, so sieht das aus. Und das kann ich aber sagen, und so viel gehört hier auch ins Thema. Also, dass tatsächlich ich Autoschrauben habe ich tatsächlich, also so natürlich die Kleinigkeiten, die immer so waren, habe ich versucht zu machen. Also, ich rede da jetzt von irgendwelchen Glühbirnen austauschen, Glühkerzen mal austauschen oder Zündkerzen austauschen und. Das hat man alles mal gemacht. Aber dann eben richtig einen Motor auseinanderbauen und sowas, das ist alles nicht meins, da habe ich keine Ahnung von. Also, ich weiß im Groben, was da stattfindet, ja, aber soweit bin ich da eben auch nicht drin. Ich hatte früher einen alten 73er Opel Rekord D. Das war schon so, dass ich dann da mal die Kardanwelle abgebaut habe und dann irgendwie neu gelagert habe und so, dass ich da die Schwungscheibe getauscht habe und so. Das habe ich da schon gemacht. Da war auch so, da konntest du auseinanderschrauben und verstehen. Und dann konntest du es wieder zusammenschrauben, wenn du dann natürlich dann beim hier ein, zwei Notizen machen musstest oder so. Aber prinzipiell konntest du es wieder zusammenschrauben. Da waren natürlich immer mal so ein, zwei Tipps, die man dann oder wo man dankbar war, wenn man die bekommen hat, dass man eben als Beispiel hatte ich mal die Kardanwelle eben abgeschraubt und da hatte ich einen Bekannten gefragt, wie muss ich das denn machen? Weil ich da eben nicht wusste, ob ich da irgendwie, wenn ich die Kardanwelle aus dem Getriebe rausziehe, ob da irgendwas passiert, auseinanderfällt, keine Ahnung. So, jetzt habe ich das Ganze abgeschraubt, habe gesagt, nee, kannst du einfach abschrauben, legst beiseite und kannst ihn dir einfach wieder anschrauben. Das habe ich dann auch so gemacht. Als ich dann den Wagen wieder angelassen habe, da ist mir, also der ganze Wagen war am Hüpfen. Und da stellte sich dann eben raus, dass ich die Schrauben, die da eben drin waren, bei der Hardyscheibe vorne Richtung, Richtung Getriebe, dass ich diese Schrauben genau so hätte wieder einsetzen müssen, wie sie drin waren. Das waren verschieden lange und ich, naiv wie ich war, habe ich gedacht, das wäre einfach nur so, dass da schon dran geschraubt wurde an dem Wagen, was der Fall war. Und dass da einfach zwei verschiedene oder drei verschiedene Schrauben genommen wurden, weil sie einfach so nur gerade zur Verfügung standen. Oder irgendwie eine ist raus, kaputt gewesen, hat man eine andere eingesetzt und so. Dass die aber als Gewichte dienen, das war mir nicht bekannt. Und das sind dann natürlich so Tipps, wo ich dann der Meinung bin, die sind dann eben wichtig, dass man die dann hat, wo man dann eben sich Notizen machen muss, wo man Markierungen machen muss und. Das wäre jetzt schön gewesen, hätte ich das gehabt, hatte ich nicht. Aber sowas, das kann man auseinanderschrauben, prinzipiell, sage ich mal, jetzt weiß ich, dass man das sensibler machen muss, auseinanderschrauben und dann eben auch angucken und wirklich dann, wenn man es dann vor sich liegen hat, dann kann man ganz viele Vorgänge eben auch besser verstehen, wenn man das mal auseinander hatte, was da so im Motor passiert oder was im Getriebe passiert und so weiter. Und wie das alles ineinander greift. Und das fand ich sehr schön bei dem Wagen. Das ist leider jetzt heute bei neueren Wagen natürlich alles so einfach nicht mehr, so nachvollziehbar nicht mehr.
Ja, das mit dem Zusammenschrauben, das hast du ja auch bei verschiedenen Fahrwerkskomponenten. Manche musst du ja festziehen, während das eingefedert ist. Manche müssen festgezogen werden, wenn es ausgefedert ist.
Ja, genau.
Sprich, wenn du halt Sachen am Fahrgestell festschraubst, während das Auto noch auf der Bühne hängt, dann ist es halt falsch. Also das kann ich jetzt nicht 1000%ig verifizieren, aber ich habe schon mal von einem 210er gelesen, der nach dem Tausch von Fahrwerksfedern und den Gummiauflagen, die es ja in drei Noppengrößen gibt, eine 1er, 2er und 3er Noppe, um die Höhe so ein bisschen zu regulieren. Und ja, der Wagen war extrem hoch. So wurde es halt geschildert. Und dann war halt wohl irgendwo der Fehler, dass irgendwelche Verschraubungen angezogen worden sind, während der ausgefedert war. So, und dann hat man die wieder gelöst, hat den einfedern lassen, hat die festgemacht und dann hatte er die Höhe, die er sollte. So, und da, das ist ja ähnlich wie bei den Gurtgebern am 124er. Ne? Da gehen ja die Gurte, die sind ja unten festgeschraubt, logischerweise. Und da ist ja so ein Gelenk mit einer Feder drin. Das heißt, wenn ich den Sitz ja vorklappe, dass der Gurt nicht im Fußbereich des hinten Einsteigenden hängt, sondern dass der automatisch sich nach hinten drückt. Und wenn du diese Verkleidung abmachst, um den Gurt zu lösen, dann springt diese Feder halt auch raus. Die musst du also mit einer Vorspannung einbauen. Wenn ich dieses Teil zerlege, mir ist das sofort klar. Ich sehe, wie muss es funktionieren, was muss die Funktion machen und mir ist klar, dass ich eine Feder mit einer Vorspannung reinsetze, damit die Funktion gegeben ist. So, und ganz viele online, ob es jetzt bei uns in irgendwelchen Gruppen sind oder auch im Forum, die schreiben, ja, wie baue ich das wieder zusammen? Ich kann die Frage so grundsätzlich nicht nachvollziehen, weil ich finde für mich mit technischem Verständnis ist das selbsterklärend. Weil wenn ich eine Feder ohne Vorspannung einbaue, hat die halt keine Funktion, ist ja logisch, außer in die falsche Richtung. So, also muss ich die mit einer Vorspannung da wieder reinsetzen, zusammendrücken und dann passt das Ganze. So, und so ist es halt auch an deinem Wagen gewesen, wenn du sagst, da wo Schrauben dran sind, ist klar, wie das zusammenzusetzen ist oder wieder zu komplettieren. Das war halt sehr oft komplett selbsterklärend, finde ich. Und das wird natürlich mit immer kleineren Bauteilen, kleineren Schrauben, immer enger gebaut, kompakter gebaut, wird das natürlich nicht einfacher.
Ja, und viel auch elektronische Regelungen und so weiter. Vorher war es halt mit Bodenzügen beziehungsweise über Federn geregelt und so weiter. Da konnte man eben sehr viel noch nachvollziehen und verstehen. Und einfach mal die Funktion auslösen und eben entsprechend dann verstehen, wie du es zusammenbauen musst oder auch auseinandernehmen musst. Klar gab es immer irgendwas, was ich eben schon meinte, gab es immer irgendwas, wo man dann auch eventuell Fachwissen braucht oder mal eben sich Tipps holen hätte müssen, wie auch immer. Dass einem eben nicht die Feder irgendwie ins Getriebe fällt, sondern dass man dann vorher schon genau weiß, wie man es lösen muss, damit eben diese Feder noch irgendwie gehalten wird oder sowas. Ne? Also das sind so Kardinalfehler, die dann natürlich auch wehtun, weil man dann irgendwie noch ein größeres Bauteil auseinanderbauen muss, als man es eigentlich wollte und ja manchmal viel mehr Arbeit ist. Das passiert einem dann auch eigentlich nur einmal. Aber für diese Tipps ist man natürlich im Vorfeld dankbar, wenn man die bekommt. Aber trotzdem, bei dem Rekord war es eben so, da gab es jetzt, also nicht bei dem, was ich so gemacht habe, gab es nicht diese Situation, dass man irgendwas abgeschraubt hat, wo dann was reinfiel oder so. Also nicht bei dem, wo ich bei war, dass man dann irgendwie hinterher quasi den Wagen erstmal nicht mehr zünden, anmachen darf, wenn einem was in den Motorraum fällt oder so. Das ist natürlich immer das Schlimmste, was passieren kann. Dass man dann eben erstmal den ganzen Kasten aufmachen muss, um da zu gucken, dass man das da wieder rauskriegt, was da reingefallen ist. Aber das ist eben bei den ganzen neueren Autos, dass du da eben sehr viel nicht mehr nachvollziehen kannst und dann eben für mich die Logik nicht mehr so da ist. Das ist natürlich alles logisch, es steht ja außer Frage, aber für mich, ich komme da nicht mehr hinterher, weil ich dann die ganzen Vorgänge nicht mehr alle nachvollziehen kann. Und was du schon sagtest vorhin, wenn du da irgendwelche Steuergeräte hast und so weiter, wo du dann hier 0,3 Watt messen musst, da müssen 0,7 Watt ankommen, nein, und an der Stelle müssen 1,2 Watt ankommen oder so, damit es dann funktioniert. Ne? Und das, da musst du einfach zu viel wissen, zu viel Background-Infos haben, und eben, wie gesagt, dann minimal mehr Spannung und schon zerschießt du die ganze Nummer. Ist dann ja auch noch in Anführungsstrichen gefährlich, nicht gefährlich fürs Leben, sondern einfach gefährlich, dass du es kaputt machst.
Nur noch mal ganz kurz, wir wissen alle, was du meintest. Gerade in Bezug auf CAN-Bus ist es natürlich eine Steuerspannung, die natürlich in Volt, nicht in Watt ist, aber nur am Rande. Ne? Nur für den klugscheißenden Zuhörer oder mich, nur noch mal gerade kurz erwähnt. Wir wissen alle, um was es geht und was gemeint ist. Richtig.
Aber das ist genau das, ich meine natürlich auch Volt, stimmt, aber das ist genau das, wo ich denke, da steige ich dann irgendwann aus. Also da bin ich dann, ich kann da noch so hier und da, mit, wenn irgendwo 12 Volt ankommen und ich weiß, dass irgendwie die Glühlampe mit 12 Volt, das Leuchtmittel mit 12 Volt leuchtet, dann kann ich das messen. Aber alles andere, was dann da irgendwo jetzt inzwischen, und das war bei dem Rekord war es eben so, aber alles andere, was dann irgendwie so neuer ist, da komme ich dann schon kaum noch mit, weil einfach ganz, ganz viele Sachen mit weniger Watt laufen und da muss man die Zahlen kennen, da muss man wissen, was man da wo haben muss.
Ja, ganz oft hört aber auch das technische Verständnis einfach auf. Also ich weiß, ich hatte damals mal an irgendeinem Auto das Problem, dass die Heizungsdrehregler für die Wahl, ob das die Luft oben, unten oder was kommt, ne? Da werden ja nur Klappen angesteuert mit irgendwelchen Stangen, die das entweder schieben oder irgendwelchen Seilzügen. Das nehme ich auseinander. Mir ist klar, was muss dieser Knopf machen? In welche Richtung muss der was ziehen oder drücken? Das kann man dann ja sehen. Und dann sieht man ja, warum geht das jetzt nicht? So, genau. Und dann im Umkehrschluss hatte ich auch einen Reifenschaden an meinem Firmen-Toyota. Und der hat halt hinten, ist ja ein normaler Transporter, der hat halt hinten unter dem Wagen hängt das Ersatzrad. In so einer Mulde und das ist einfach mit so einem Draht geflecht, mit so einem Blech, was auch immer, ist das fest. Und dann sage ich zu meinen beiden Azubis, sage ich, ja, guckt mal, wie das Ding fest ist. Ich weiß es aus dem Kopf auch nicht, das muss ja irgendwo festgeschraubt sein, dass man das Ding nach unten ablassen kann. Die waren nicht in der Lage, die eine Schraube zu finden, mit denen das fest war. Sie haben es nicht gefunden. Und es war offensichtlich, wenn man sich da mal mit beschäftigt hat. Das ist ja nur eine Wanne, beziehungsweise bei dem Ding ist es sogar nur so ein Rohrrahmen, will ich es mal nennen. Ne? Das ist ganz, ganz, ganz offensichtlich befestigt. Und du siehst, da irgendwo drin ist eine Schraube. So, und dann siehst du, von unten ist kein Schraubenkopf, sondern nur ein Gewinde. Also muss die Schraube oben sein. Dann mache ich hinten die Laderaumtüren auf, gucke hinten rein, ist eine Schraube. Das wird die wohl sein. Die waren nicht in der Lage, das zu finden.
Ja. Ich habe Angst um meine Rente.
Ja, handwerklich auf jeden Fall.
Das ist alles nicht so einfach. Naja, also schwierig. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, da ist das ja relativ eingeschränkt, die Option, wo da so die Schrauben sitzen könnten. Also da gibt es ja so viele Varianten jetzt nicht, aber gut.
Genau, und wenn ich halt gar keine Schraube finde, dann muss es ja geklipst sein oder geklemmt oder sonst was. Aber auch das erkenne ich.
Genau, das sieht man dann, ne? Also ich hatte letzt irgendwann mal die Situation, da war auch der Wagen, der Reifen unter dem Wagen hinten. Und da hast du aber den Reifen nicht rausgekriegt. Da musstest du erstmal den Wagen ein Stück hochpumpen, also hochdrehen, damit du überhaupt an das Ersatzrad rankommst. Und dann ist das vollgeschmuddelt hoch 500, weil das nämlich auch nur so ein Rahmengestell war. Das war nicht so schön. Also ich finde es schon bei Mercedes sehr, sehr schön gelöst, dass der links die, jetzt beim 124er war es ja, links die Klappe hat, wo das Reserverad drunter ist, die Schrauben in der Felge, im Optimalfall auch ein Wagenheber dabei. Und da kann man da einfach selber reagieren. Finde ich absolut super.
Also ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ich mit meinem Toyota rausbekommen hätte, weil er war auch halt hinten auch der Reifenschaden, hinten rechts. Ich kann mich erinnern, bei unserem Citroën-Lieferwagen damals hing der auch hinten drunter und wenn der hinten einen Platten hatte, kriegtest du den Reifen einfach nicht raus. Ohne Wagenheber. Keine Chance.
Ja. Und Die Frage, diese Startpilotflaschen, die sie da haben, ist das dann egal? Also funktioniert das auch mit einem, ich sag mal, vollbeladenen, wenn du sagst, so ein Transporter? Da sind ja manchmal, was weiß ich, eine Tonne, anderthalb Tonnen noch drin an Zuladung möglich und dann sind da meinetwegen auch zugeladen. Und dann habe ich mal nur ein kleines bisschen, kleines Löchlein, was so ein Startpilot da dicht machen könnte. Tut er das? Pumpt er den Reifen dann auch so weit auf?
Kommt tatsächlich drauf an, wie groß diese Flasche Startpilot ist. Also ich habe das früher nur am normalen Pkw benutzt und da war es manchmal, wenn der Reifen wirklich platt war, echt grenzwertig. Vor allen Dingen ist immer die Diskrepanz gewesen, du hast das Zeug da reingehauen und dann steht da drin, du sollst jetzt, ich weiß gar nicht mehr, ob da steht, so und so viel Kilometer oder so und so lang, du musst den ja dann sofort eine gewisse Zeit und Dauer fahren. So, und ich kann mich mal erinnern, dass mit dieser Flasche der Reifen noch nicht mal ansatzweise aufgepumpt war bei meinem Pkw und ich dann echt am Überlegen war mit, ja, fährst du weiter, dass das irgendwie fest wird und du pumpst dann nach oder hältst du nochmal eben an der Tankstelle und versuchst das Risiko einzugehen, da einfach noch Luft hinterher zu pusten oder was auch immer. Und das ist halt genau die Frage, die du dann auch stellst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem vollbeladenen Transporter das irgendwas bringt, aber auch da, unsere Transporter haben alle das Rad dran. Vielleicht ist das genau der Grund, dass es das da gar nicht gibt, außer du sagst jetzt, ich kenne Transporter, die haben nur noch Startpilot. Unsere alle haben das nicht. Ob jetzt der alte Sprinter, ob der Citroën damals, ob der Opel Combo hat, glaube ich, das Reserverad sogar mit drunter. Der Toyota Bus hat das drunter. Ich wüsste jetzt keinen, der Startpilot drin hat. Ich weiß ja, nicht, wie es bei meinen Kollegen ist mit dem ganz neuen Ford Transit zum Beispiel.
Wie ist das mit den neuen, genau.
Ja.
Also weil die Alten, die haben das ja alle. Das ist ja auch bei den kleinen Wagen, also den normalen Wagen, ist es ja auch nicht anders. Aber jetzt die neueren, vermute ich mal, dass auch bei denen das eingespart wurde.
Es fing ja alleine damals an, Reserverad zwar drin, aber nicht mehr Reserverad, sondern nur dieses Notrad.
Notrad,
was genau. Hat man damit gespart? Also mal ganz im Ernst. Also Platz und Gewicht, das ist ja wohl zu vernachlässigen. Und kostenmäßig, also ich weiß es nicht.
Das ist eigentlich nur ein bisschen breitere Felge, ein bisschen mehr Gummi, dann ist es schon ein echtes Reifen, ne? Echter Reifen. Also das ist tatsächlich, diese Noträder, die sind ja auch, weiß ich nicht, also gut. Also das
Die haben aus der Not heraus erfunden. Deshalb heißen die Notrad. Die wussten es nicht besser und haben gedacht,
machen wir mal so. Da kannst du auch eine Holzscheibe dann reinlegen.
Sehr froh, dass die rund ist.
Ja. Ja, aber das Notrad, das war tatsächlich so ein Spittelrad und da kannst du irgendwie nur maximal 50 fahren und nur bis zur nächsten Tanke. Da ist auch kaum Profil drauf. Das ist ja auch ein ganz minimales Profil nur.
Aber was ich dich jetzt frage, was ist, wenn ich mit das Notrad einen Nagel fahre? Kann ich dann da Reifenpilot reinmachen?
Keine Ahnung, ich weiß auch nicht.
Oder platzt der dann?
Das ist die Frage, ob der dann tatsächlich irgendwie so Notrad, ist der denn dann von der Technik her, man darf damit ja auch gar nicht so schnell fahren. Also der wird schon auch nur keine Ahnung, also nur eine Lage Stoff drin haben oder was?
Keine Ahnung, tatsächlich. Ich noch kein Fahrzeug hatte, wo das so verbaut war, und ich jetzt einfach mal in Frage stelle, dass es bei Mercedes das überhaupt gegeben hat, würde ich da jetzt gar nicht drauf eingehen wollen, außer ihr besteht da drauf.
Naja, ist jetzt vielleicht auch nicht so kriegsentscheidend, ja. Also auf jeden Fall war die Nummer bei uns haarig. Also wir haben deutlich gemerkt, dass der anfing zu schwimmen wie verrückt, als hinten so wenig Luft war. Wir waren mit 120 sowas auf der Autobahn. Und da hat er echt gut angefangen, hin und her zu eiern. Ne? Und dann habe ich auch gedacht, das war natürlich nicht auf den Schlag, das wurde immer schlimmer. Und dann sogar schon bei 80, ich bin dann nur noch 80 gefahren, da hast du es dann auch schon gemerkt. Da habe ich gedacht, da ist irgendwas ganz schräg. Also das funktioniert überhaupt nicht. Und dann sind wir ja direkt abgefahren.
Ja, also tatsächlich, einfach nur, weil ich ja immer wieder neugierig bin. Also das Notrad, witzig ist auch wieder die KI-Antwort, Reserverad oder Notrad genannt. Für mich ist ein Reserverad und Notrad was völlig Unterschiedliches, aber gut. Ein Notrad ist ein kleines und schmales Ersatzrad, was für den vorübergehenden Gebrauch zum Beispiel nach einer Reifenpanne konzipiert ist. Schön finde ich zum Beispiel, was soll das andere Beispiel sein, um die Weiterfahrt zu einer Werkstatt mit begrenzter Geschwindigkeit zu ermöglichen. Mit maximal 80 km/h und dann muss man das Notrad gegen einen klassischen Autoreifen bzw. vollwertigen Ersatzreifen austauschen. Da steht jetzt wiederum was anderes als oben eigentlich genannt ist. Und der einzige Grund für ein Notrad ist wohl, ein vollwertiges Reserverad dabei zu haben, womit sich wieder diese Definition wieder mal gegeneinander reibt, weil oben behauptet man was anderes. Es ist einfach ein Platz- und Gewichtsersparnis im Fahrzeug, hat allerdings einen höheren Reifendruck und ist immer mit dem Buchstaben T für Temporary Use Only gekennzeichnet.
Ja gut, das Einzige ist halt Platzersparnis, ne? Dass sie dann sagen, die brauchen eine 10 cm tiefe Radmulde machen, können deswegen den Kofferraum tiefer machen oder was und nicht das 20 cm breite Rad oder so. Und es ist ja sowieso, wenn diese ganz, ganz dicken Puschen auf den Autos, auf den Wagen drauf sind dann oder an den Wagen angebaut sind, dann ist sowieso die Frage, dann ist in der Regel nicht so ein breites, so ein breiter Reifen ja auch nicht als Reserverad dabei. Das heißt, die haben sowieso nur immer ein schmaleres Rad irgendwie. Nicht gleich ein Notrad, aber meistens dann so die Standardbereifung ist dann ja dann als Reserverad drin, oder? Sehe ich das falsch?
Es kommt ein bisschen drauf an. Also beispielsweise in meinem V8 Kombi ist beispielsweise aufgrund der Beschaffenheit der Bremsanlage hast du ja sogar ein Reserverad, was auf eine Alufelge montiert ist. Das ist halt ein Reserverad, was nicht zum normalen Umfang als Reserverad auf einem 200er Baureihe 210 beispielsweise drauf wäre. Da ist tatsächlich was anderes drin. Und im 124er zum Beispiel ist auch, muss ich überlegen, das ist der 3 Liter 24V, der hat eine andere Bremsanlage, da gehen auch keine Stahlfelgen drauf. Da ist auch das Ersatzrad eine, jetzt muss ich überlegen, ich vertausche es immer, es ist keine Gullideckelfelge, aber auch eine, die mit diesen viereckigen Kästchen am Rand. Gesuchte Alufelge ist da drin, die ich einfach niegelnagelneu im Kofferraum mit rumfahre. Mache ich aber euch auch mal ein Bild runter in die Shownotes, dann könnt ihr uns mal belehren, wie die Felge heißt. Ich meine, Gullideckel wäre es halt eben nicht, oder ist die das doch?
Das kann ich nicht sagen. Also, ich weiß, die hatten wir auch, diese mit den länglichen viereckigen Löchern. Die hatten wir auch auf dem Ecto erst, auf den jetzigen Wagen,
Ja, auch da gibt es ja verschiedene Designs, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oh, weil auch danach, die mit der Modellpflege gab es ja diese Felgen, die so ein bisschen in die AMG-Felgen-Optik angelehnt waren, die einfach nur diese ovalen Löcher hatten, ein paar weniger. Und auch die sind ja ganz oft als Gullideckelfelge bezeichnet worden. Das war ja eigentlich nie eine Gullideckelfelge. Aber auch da ist man ja immer wieder drüber gestolpert. Und dieser Gullideckel ist ja eigentlich die wirklich so richtig viereckig in der Mitte waren und die Stege dann so leicht abgeschrägt hatten, die dann so nach innen quasi, also nach außen gewölbt, aber nach innen zum Felgenkranz ging. Da müsste ich echt mal gucken.
Ja.
Ich könnte auf die Ersatzteilnummer gucken, aber das hilft da jetzt gerade auch nicht.
Das wäre schlecht. Das wäre noch nicht das, was so der Volksmund sagt.
Nee, das stimmt. Aber die Felge liegt hier hinter mir. Du kannst sie nicht sehen, aber du kannst sie dir vorstellen, die liegt da. Also da.
Tatsächlich kommen wir aber in unserem Projektauto weiter.
Wo noch keiner weiß, was es ist.
Richtig. Und also ich kann so viel sagen, das ein oder andere haben wir, ist natürlich auch blöd, jetzt hier irgendwie die Leute schon heiß zu machen. Aber wir haben Innenausbau schon ist schon recht vorangeschritten. Und ja, jetzt geht es natürlich an die Außenaufbauten und so weiter. Und da haben wir so ein kleines bisschen P vorgesetzt gekriegt, dass wir wir wollten ganz gerne dieses Mal die Rundumlichter direkt verschrauben auf den Wagen, aber das geht so nicht. Also da sind wir definitiv raus. Das funktioniert nicht. Also wird es dann wieder irgendwie eine Lösung werden, die entweder mobil bleibt, also sprich abnehmen, oder halt wieder ein Dachgepäckträger. Aber das müssen wir mal gucken, wie wir es dann genau machen.
Da kurz reingefragt. Das heißt, ihr habt die ja jetzt alle auf dem Gepäckträger, was theoretisch abnehmbar ist als eine Einheit. Das hattest du mir oder uns mal erklärt.
Genau.
Und du hattest bisher so die Tendenz, dass das quasi einfach geduldet ist, weil es als Ladung oben drauf steht. Was macht das denn jetzt für einen Unterschied, ob du jetzt ein Blaulicht fest aufs Auto montierst, weil ihr das dann abdecken müsstet und das nicht möchtet oder weil auch die Abdeckung gar nicht reichen würde?
Nein. Das ist ganz klar, also die Abdeckung wäre natürlich schon mal erstmal überhaupt wichtig, aber da käme es dann nicht zu. Also wichtig ist, wenn das ein Fahrzeug ist, das jemals ein Blaulicht hatte, dann könnte man es über Umwege, aber dann könnte man da sagen, das ist ein historischer Wagen und dann könnte man natürlich genau dasselbe Blaulicht, was da mal drauf war, wieder draufsetzen. Das wäre möglich, also natürlich über Umwege und so weiter, aber das wäre technisch oder von der Sache erstmal möglich, dass man sagt, man stellt den Wagen wieder so her, wie er war. Dann müsste man allerdings dieses Blaulicht, diesen Blaulichtbalken, was auch immer man da hat, was da dann drauf gesessen haben mag, das muss dann abgedeckt werden. So könnte man, also wenn es eben, wie gesagt, ein historisches Fahrzeug ist, so kriegt man das Ganze schon hin. Was bei uns der Fall ist, wir sind bisher einfach nur geduldet worden, weil wir einen Wagen haben, der eben überhaupt gar keinem Einsatzfahrzeug ähnlich sieht. Wir machen damit ja auch keinen Schabernack, dass wir da irgendwie mit Licht an durch die Straßen fahren oder was und
Ah, da
mit
eigentlich.
Sirene. Klar, ist schon schön, aber machen wir natürlich nicht, weil das eben, wie gesagt, wir wollen das natürlich nicht missbrauchen und wollen es ja wirklich für die gute Sache einsetzen. Wir profitieren natürlich sehr davon, dass das eben authentisch aussieht, aber es ist eben ganz klar kein Einsatzfahrzeug, weder Feuerwehr noch Polizei sowieso, noch dass es irgendwie THW oder Krankenwagen ist. Alles ersichtlich, das sind wir nicht. Deswegen war es bei uns bisher so, dass es dann geduldet wurde, aber eben nur, weil es auf dem Dachgepäckträger sitzt und somit als Gepäck zählt. Hätten wir diese Lichtbalken auf den Wagen selber montiert, dann ist es was anderes, dann ist es fest montiert und man muss eine Genehmigung dafür haben. Und dann ist ganz egal, was das für eine Farbe ist, dieser Lichtbalken, ob der jetzt blau, rot oder gelb ist. Ganz egal, die Bedeutung ist natürlich nur unterschiedliche der Farben, aber ganz egal, man muss dafür eine Sondergenehmigung haben. Und jetzt gerade habe ich deswegen Gespräche mit entsprechenden TÜV-Leuten geführt. Ist es auch so, dass sogar wohl ADAC-Fahrzeuge, die haben eine Freigabe für einen Lichtbalken oder ein Rundumlicht, wie auch immer, oben auf dem Dach. Und das war's. Also ich rede jetzt nur von einem Fallbeispiel. Ich will nicht sagen, dass bei allen das so ist, aber in dem Fall, was mir da geschildert wurde, ist das so. Die haben ausschließlich die Freigabe, oben auf dem Dach ein Lichtbalken oder meinetwegen auch zwei irgendwas zu haben. Das, was freigegeben ist, ist auch nur erlaubt. Das heißt, es gibt dann viele ADAC-Fahrer, LKWs sind da auch durchaus von betroffen, die das einfach machen, weil sie es schön finden. Also nicht schön finden, letztendlich hat das ja eine warnende Wirkung, und zwar Schwertransporte, ADAC-Fahrer, Baustellenfahrzeuge, die dann alle noch irgendwelche Blitzer mit in die Front gepackt haben, in Kühlergrill gepackt haben oder hier noch was und da noch was. Dient ja alles der Sichtbarkeit. Also ist ja definitiv sinnvoll und auch richtig. Aber in der Realität ist es so, dass diese Blitzer, die irgendwo noch zusätzlich angesetzt wurden, einfach nicht erlaubt sind. Und da sind die jetzt hinterher, dass sie diese ganzen, weil die werden eben ja auch genutzt. Das ist eben der Punkt. Dass diese ganzen Blitzer, die weitergehend an den Fahrzeugen montiert sind, eben an den Schwertransporten und auch Begleitfahrzeugen und was da alles so gibt, die müssen die alle abbauen. Also das wird
Okay.
jetzt nach und nach verfolgt, dass die ganzen Dinger, die da in Nutzung sind, dass die eben, also abbauen ist wieder mal auch nicht ganz richtig, nicht wieder mal, sondern ist auch nicht ganz richtig. Die müssen es nicht abbauen, sondern sie müssen sie funktionsuntüchtig machen und abkleben. Also das ist das Ding. Und dann in der Folge, gut, der ein oder andere TÜV-Prüfer will auch, dass es dann abgebaut wird. Aber wichtig ist, dass sie auf jeden Fall nicht funktionieren und nicht genutzt werden. Das ist jetzt relativ neu, dass sie da wohl ziemlich hinterher sind. Und tatsächlich gab es wohl auch einen Fall, dass ein ADAC-Fahrer an irgendeinen Unfall rankam. Und was jetzt nicht jetzt keine krasse Sache war, dass er jetzt sofort irgendwas weggeholt werden musste. Da haben die ganz klar gesagt, entweder du machst jetzt die Lichter da unten ab oder aus oder was auch immer. Ansonsten ruf einen anderen Abschleppdienst. Das hat die Polizei
Okay.
gesagt. Also weil das war wohl an einer, der es eben genau genommen hat und hat dann das entsprechend wohl durchsetzen wollen. Und da sind die wohl relativ hinterher jetzt. Somit ist für uns auch jegliche Chance darauf, den Blaulichtbalken, das was bei uns ja blau und rot ist, diesen amerikanischen Lichtbalken aufs Dach zu setzen, abzudecken und so, ist ja alles in Ordnung. Aber den fest zu montieren, ändert zudem die Fahrzeugmaße, wenn er fest montiert ist. Das heißt, auch das muss berichtigt werden. Wird es natürlich auch alles nur, wenn man eben auch entsprechend eine Genehmigung hat, diesen Balken zu fahren. Also deswegen wird es solche Dinge auf den Wagen direkt zu montieren für den Normalbürger, sage ich mal in Anführungsstrichen, wird es dann schwieriger.
Dann nur mal kurz eingeworfen. Also mir ist klar, das ist jetzt nicht das, was ihr eigentlich wollt, aber wäre es möglich, dass ich sage, man nimmt diesen Blaulichtbalken, da wo ihr den normalerweise montieren würdet, würdet auf dem Auto fest einen Halter montieren und ich würde ihn einfach reinstecken und abnehmen können? Ich weiß, das ist nicht das, was ihr wollt, aber das wäre wieder okay, oder?
Prinzipiell wäre das okay. Das ist was anderes. Dann hast du ja nur Halter montiert. Und das darf natürlich, ich glaube, da will ich jetzt keinen Quatsch erzählen, es geht in die, ich meine, ab 2 Meter oder 2,10 Meter oder sowas gibt es eine Grenze. Darüber brauchst du dann auch nicht dir keine Gedanken mehr machen wegen irgendwie verletzten, irgendwie scharfkantige Teile oder sowas. Das heißt, wenn du diese Halter oben irgendwie auf dem Dach hast und das ist über 2,10 Meter, 2,05 Meter, ich kenne die Grenze jetzt nicht genau, irgendwo in dem Bereich liegt die, dann kannst du da einfach Halter hinmachen. Die können auch so offen dann stehen, dass du dann im Prinzip dann einfach draufsteckst und fertig, wenn du an einer Veranstaltung bist. Das geht. Und das ist wahrscheinlich dann auch das, was wir favorisieren werden. Aber das müssen wir nochmal gucken, wie wir es genau machen. Das ist alles noch offen. Nur dieses, wie gesagt, was wir eigentlich jetzt gedacht haben, ob man da irgendwie über eine Sondergenehmigung oder sowas da in irgendeiner Form rankommen kann oder es irgendwie über Verein oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es hätte vielleicht stricken können, aber ist ja jetzt, wie gesagt, auch komplett gestorben. Also das ist definitiv vorbei, geht so alles nicht. Oder das ging wahrscheinlich auch schon noch vorher nicht.
Ja, interessant. Das ist ja mal wirklich was, wo wir ja so weniger im Thema sind und dann da mal so ein bisschen Background zu hören, finde ich schon mal mega interessant.
Ist natürlich auch, wie gesagt, ich habe jetzt das nur so angelesen, so wie ich das für uns, was ich für uns interessant fand. Und da gibt es natürlich auch immer noch hier und da Nuancen, die dazukommen. Und da wird der eine oder andere jetzt vielleicht sagen, Mann, da hat er aber einen vom Leder gerissen, weil das weiß jetzt jemand anders ganz genau und kann noch Details zu sagen. Das ist alles okay, wird es ganze Menge Leute geben, aber ich habe auch, wie gesagt, nur das so weit geguckt, was für uns interessant ist und das hier mal so sinngemäß weitergegeben. Also klaro, wenn man einen Gesetzestext jetzt haben möchte, dann muss man das selber lesen.
Anbetracht der schon aufgenommenen Zeit, Jörn, ich habe noch 2 Kleinigkeiten und dann sind wir eigentlich jetzt schon wieder am Ende angelangt. Wir müssen Happy Birthday singen. Am 25.09.24 hat unser Podcast das Licht der Welt erblickt. Am 25. lief die Trailerfolge und am 27. lief die erste Folge mit Nino. Und das ist vor über einem Jahr. Wir haben Geburtstag.
Ja, schön.
Happy Birthday!
Ja, und auch wir sind ja schon bei Folge 16, ist es schon online. Das heißt, wir sind bei der Aufnahme von Folge 17. Wir haben ja auch schon mehr als 10 Folgen gemeinsam aufgenommen. Die Zeit rast, das ist Wahnsinn.
Die Zeit rennt echt, das muss man mal sagen.
Schön.
Ja, das freut mich auch.
Ja, ich habe Antwort von Mike bekommen, von dem ambitionierten Zeichner, von dem wir gesprochen haben, der den Ektor auch veröffentlicht hat.
Ja.
Er hat sich einmal bedankt mit Verlinkungen und so weiter, ein paar nette Worte vom Beidseitigen. Und er wird meinen 124er malen. Ich bin sehr gespannt.
Ah, richtig cool. Schön.
Ich bin sehr gespannt.
Richtig cool. Das musst du auf jeden Fall, wenn es soweit ist, dann auch mal reinstellen. Der Gute kam aus, was war das nochmal? Recklinghausen nicht. Wo kam er nochmal her?
Ich hätte jetzt Essen behauptet. Warte. Ich habe tatsächlich gerade eben noch eine Antwort von ihm bekommen. Also noch eine. Ich weiß gar nicht, hatte er das hier geschrieben? Nee, das muss er euch erzählt haben, weil es steht auf seinem Instagram, steht es tatsächlich nicht.
Ja, das hat er erzählt, aber ich habe es nicht mehr auf dem Zettel. Kriege ich nicht mehr zusammen. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall schönes Ding, dass du da jetzt Kontakt zu hast. Und wie kam das jetzt? Hört er hier auch zu? Nein.
Das also weiß ich nicht. Ich hab ihn auf die Folge hingewiesen, habe ihm auch erzählt, dass wir über ihn gesprochen haben und habe ihm gesagt, hier findest du das Bild, was er euch geschenkt hat. Wenn er das selber gar nicht hat, soll er sich das gerne nehmen, abspeichern, posten, was auch immer. Und ja, ich weiß nicht, ob er reinhört vielleicht. Könnte ja sein.
Ja, sehr schön. Also Mike, liebe Grüße. wenn Jawohl. Du hier zuhörst und ein geiles Bild, ganz klar, wir freuen uns. Und das Ding, das Bild liegt jetzt hier noch auf meinem Schreibtisch, wird aber dann auf Plakatgröße vergrößert und dann möchte ich das auf jeden Fall an die Wand hängen.
Fein, das gefällt Jawohl. Mir. Finde ich gut. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören. Wir horchen uns dann für euch in der nächsten Woche wieder. Und ja, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.
Jawohl, bis zur nächsten Woche. Also habt ein paar gute Tage und freut euch schon jetzt auf das, was kommen wird. Tüdelü!
Und ich. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es bedeutet uns unglaublich viel, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Das hilft uns enorm weiterhin, spannende Inhalte zu liefern. Und falls ihr nicht wisst, wie das geht, schaut gerne auf www.mb-baureihen.de/podcast vorbei. Dort haben wir eine einfache Anleitung für euch. Vergesst auch nicht, den Podcast kostenlos auf eurem Podcast-Player zu abonnieren. So verpasst ihr keine zukünftigen Folgen und für uns verbessert sich das Ranking. Erzählt gern euren Freunden und Bekannten von uns und empfehlt uns weiter. Wir sagen Danke. Und bis zum nächsten Mal.